Der Predigtext ist nur kurz, es ist ein Vers aus den Klageliedern, drittes Kapitel, der Vers 22. Dort heißt es: Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, schenk doch, dass wir deine Barmherzigkeit und Gnade jeden Morgen, auch heute, neu entdecken, uns danach richten, uns darüber freuen. Amen. Es ist ja so, wenn man ein Bibelwort liest oder hört, hat es ja eine Reaktion. Und bei den Worten, die man sehr oft hört und die man kennt, ist oft mal die Reaktion so, es ist bekannt und es trifft uns nicht so ganz. Ich habe mich überlegt, eigentlich ist dieses Wort, dass seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist, jeden Morgen Grund zur Freude. Ist das so, dass das Wort der Barmherzigkeit uns in freudige Stimmung versetzt, ermutigt, tröstet, erquickt? Darum soll es jetzt gehen. Dieses Wort der Barmherzigkeit und der Güte Gottes, das soll ja nicht Theorie sein, irgendeine Wahrheit, der wir zustimmen, wo wir sagen, ja, das ist gut, der Vers gefällt mir, sondern diese Barmherzigkeit soll ja in uns drin Wirkung entfalten, soll ja zu unserem Leben dazugehören. Und wir wollen nachdenken, was ist es eigentlich, was uns oft hindert? Damals, als dieses Wort geschrieben wurde oder gehört wurde, zur Zeit des Jeremia, war das eine Zeit der großen existenziellen Not des Volkes. Das war der Punkt, wo der Tempel zerstört war, die Feinde unter dem Anführer Nebukadnezar das Land eingenommen hatten, nach Belagerung die Stadt Jerusalem eingenommen hatten, wo das Exil ernsthaft losging und wo eine ganz, ganz schlimme Zeit war. Ich möchte einfach zur Einstimmung einige Verse lesen. Die Klagelieder sind ja 5 Kapitel und eigentlich ist das 5 Kapitel lang. Das, was ich jetzt lese, das ist so ähnlich in den anderen Versen auch. Der Höhepunkt, wo nicht geklagt wird, ist dieser Vers, den wir heute als Predigttext haben. Damit Sie eine Vorstellung haben, da steht im Kapitel 4, dem Säugling klebt seine Zunge an seinem Gaumen vor Durst. Die kleinen Kinder verlangen nach Brot und niemand ist da, der es ihnen bricht. Die früher leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf den Gassen. Die früher auf Purpur getragen wurden, die müssen jetzt im Schmutz liegen. Den durchs Schwert Erschlagenen ging es besser als denen, die vor Hunger starben, die verschmachteten und umkamen aus Mangel an Früchten des Ackers. Es haben die barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, damit sie zu essen hatten in dem Jammer der Tochter meines Volkes. Bis dahin ganz kurz, damit wir eine Vorstellung haben, in welcher schlimmen Zeit diese Worte von der Güte und Barmherzigkeit Gottes gesprochen wurden. Und auch ein paar Verse vorher steht, auch in den Klageliedern im 2. Kapitel, da heißt es: Wie hat der Herr die Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet? Er hat die Herrlichkeit Israels vom Himmel auf die Erde geworfen. Er hat nicht gedacht an seinen Fußschemel am Tag seines Zorns. Der Herr hat alle Wohnungen Jakobs ohne Erbarmen vertilgt. Er hat die Burgen der Tochter Juda abgebrochen. Er hat entweiht und so weiter. Gott hat Ich denke, das ist so etwas Schlimmes. Und vielleicht, wahrscheinlich, haben viele der Zeitgenossen, die da noch am Leben waren, diese Worte des Jeremias von der Güte und Barmherzigkeit als Zumutung empfunden. Und so ist es ja auch heute bei uns, wenn wir dieses Wort hören. Für viele Menschen ist es eine Zumutung. Für andere ist es Erquickung, Trost und Stärkung. Wenn Sie sich vorstellen, man würde jetzt jemanden, der gerade eben vom Arzt gesagt bekommt, dass er Krebs hat, sagen, Gottes Güte ist da und seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Es kann sein, dass jemand das als Trost empfindet. Aber die allermeisten würden sagen, das ist jetzt eine Zumutung. Jemand, der durch die Corona-Krise seine wirtschaftliche Existenz bedroht sieht, empfindet das vielleicht auch als Zumutung, wenn ihm jemand sagt, die Barmherzigkeit Gottes ist alle Morgen neu und er seinen Schuldenstand sieht. Ich weiß nicht, in welcher Situation Sie sind, aber bei mir ist es so, es gibt viele Tage und Situationen, wo ich diesen Zuspruch auch als Zumutung empfunden hätte und wo es mir kein Trost gewesen wäre. Aber auch diejenigen, die anders als damals bei Jeremia oder heute in den Kriegsgebieten und Flüchtlingslagern, die im Wohlergehen leben, auch die hören dieses Wort und es ist auch so eine Art Zumutung. Sie haben ja ihr Wohlergehen durch eigene Leistung und durch Fleiß und da wird ja selten dran gedacht, dass das Gottes Gaben sind. Und man will ja dann auch unabhängig sein von Barmherzigkeit. Man ist ja selber mächtig und fähig, für alles zu sorgen. Zumutung oder Trost? Dazu drei Grundgedanken der Bibel. Erstens, wir Menschen haben grundsätzlich eine falsche Sicht auf die Wirklichkeit. Im 1. Korintherbrief steht drin, der natürliche Mensch kann nicht erkennen. Der kann das nicht erkennen. Das hat nicht mit Wollen zu tun, das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Die Bibel bezeugt, der natürliche Mensch kann die Wahrheit nicht erkennen. Und alle schlauen Philosophen, und es gibt ja nun auf unserer Welt wirklich sehr, sehr, sehr intelligente Menschen, auch die sind darauf angewiesen, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Ja, es geht nämlich nicht um das, was vor Augen ist. Wir verstehen die Wörter Güte und Barmherzigkeit oft falsch, weil wir die nur ausschließlich aufs Materielle sehen. Also, wenn man gesund ist, genug hat, dass man sich auch ein bisschen was leisten kann, dann ist klar, das ist Barmherzigkeit und Güte. Aber das darüber hinaus sehen wir nicht. Und wir brauchen Gottes Hilfe, dass uns die Augen aufgetan werden. Nochmal, das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Das hat auch nicht mit Wollen zu tun. Es geht einfach nicht. Ich kann einem zweijährigen Kind die Differentialrechnung nicht erklären. Auch wenn ich noch so sehr will. Und wenn das wirklich gut zuhört und sich freut, es ist ein zweijähriges Kind, es geht nicht. Und der natürliche Mensch braucht Gott, um die Wahrheit zu erkennen. Wir haben nämlich gar keinen Anspruch auf die Güte Gottes und auf seine Barmherzigkeit. Das ist eine Wahrheit, die uns schwer angeht, dass wir eigentlich gar keinen Anspruch haben, dass wir gar nicht das sagen können, das steht uns zu. Und das ist auch so eine Wahrheit, die uns schwer eingeht. Wenn ich jetzt meine Hände angucke, dann denke ich, sie sehen einigermaßen sauber aus, frisch gewaschen. Wenn jetzt aber ein Mikrobiologe das untersucht, würde er garantiert noch irgendwelche Kleinstlebewesen finden, weil er genauer guckt. Wir sehen, wir haben uns bemüht, sind ganz ordentlich, wir haben niemanden umgebracht, keinen Ehebruch gemacht oder sonstige Diebstähle, Banküberfälle, das ist doch alles in Ordnung. Aber wir sehen nicht den eigentlichen Schaden. Da fehlt uns der Blick dafür. Und den muss uns Gott schenken. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Blick tun durfte, wo Gott uns die Augen geöffnet hat, wie sündig wir sind. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich hatte wenig Streit mit meiner Mutter, aber einmal gab es Streit und verbal war ich ihr überlegen und irgendwann war das Gespräch so zu Ende, dass sie geweint hat und ich halt in einem anderen Zimmer saß und gemerkt habe, die Emotion ist da und gewusst habe, das ist jetzt schiefgegangen. Das Ergebnis war nicht das, was ich gewollt hätte. Und dann ist es ja so, dass man sich immer noch rechtfertigt. Man hat ja in Gedanken, die da einem durch den Kopf gehen, man hat ja Recht und alle Argumente werden nochmal aufgelistet, rauf und runter. Aber nach einer gewissen Zeit hat Gott mir da geschenkt, dass es da jetzt gar nicht darum geht, um Recht haben, sondern dass es extrem lieblos war. Dass es einfach extrem lieblos war von mir. Und wenn Gott einem das zeigt, dann tut das weh. Dann tut das sehr, sehr weh und man erschrickt. Und ich weiß, diese Sicht der Dinge hatte ich noch nicht. Und das geht ja über diesen augenblicklichen Anlass hinaus. Man sieht, wie lieblos man ist, wie unfähig. Und das ist alles nicht schön. Und das brauchen wir. Wir brauchen Gottes Sicht der Dinge. Wir haben von Natur aus eine falsche Sicht. Und wenn wir diese falsche Sicht nicht ablegen, dann zeigt sich das im Murren und Klagen. Und das ist unter Christen weit verbreitet. Im 4. Buch Mose auf der Wüstenwanderung sehen wir das Volk Gottes, nicht ein Heidenvolk, das Volk Gottes. Und in jedem Kapitel geht es ums Murren und Klagen und Widerstreben. Das ist bei uns auch so. Wir müssen auch mal testen. Wir würden erschrecken, wenn wir wüssten, wie oft in unserem Herzen dieses Murren, Klagen, Unzufriedensein, Jammern an der Tagesordnung ist. Und wie wenig dagegen wirklich aufrichtiger Dank und Lob und Preis. In unserem Klageliedertext heißt es im Vers 39, ein jeder murre wider seine Sünde. Das war damals auch in der Situation, man kann es ja verstehen. Ich habe Ihnen ja versucht, deutlich zu machen, wie es den Leuten ging. Kann man das Murren ja noch verstehen. Aber Jeremia sagt im Auftrag Gottes, ein jeder murre wider seine Sünde. Unser Maßstab gilt also nicht. Und wir sind aufgefordert, das zu machen, was auch in diesem 3. Kapitel steht. Habe ich blödsinnigerweise das wieder zugeklappt. Aber auf die Sekunde kommt es dann auch nicht drauf an. Da heißt es nämlich, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen, darum hast du nicht vergeben. Du hast dich in Zorn gehüllt und uns verfolgt und ohne Erbarmen getötet. Das ist dann natürlich noch mehr Zumutung für viele. Wenn sie ihre betrübliche Lage beklagen und dann gesagt bekommen, Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu, dann und sie sehen die Situation und dann gesagt kriegen, ja, tu Buße, such den lebendigen Gott, richte dein Herz auf ihn. Das ist aber, und da geht einfach kein Weg vorbei, wer die Bibel liest und ernst nimmt, das ist die Aussage der Bibel. Diese Güte und Barmherzigkeit erfahren wir nur, wenn Sündenvergebung da ist, und dazu muss sie vorher erkannt werden, wenn eine Verbindung mit Gott da ist. Und deshalb sind wir beim zweiten Punkt. Das Wort Gottes zeigt uns die richtige Sicht der Dinge. Und ohne das Wort Gottes können wir Gottes Barmherzigkeit nicht erkennen und verstehen und auch schmecken. Das, was dem Volk damals passiert ist, kam nicht aus heiterem Himmel. Gott hat nicht eingegriffen, so wie wir das manchmal machen, aus einem Augenblick des Zorns oder also kurz so Rasen, was da ganz schnell sein kann, sondern es war eine angekündigte Katastrophe. Nicht nur ein paar Tage vorher, Warnzeit, sondern Jahrzehnte. Ich kann schon sagen, Jahrhunderte. Der Jeremia hat bis zu diesem Zeitpunkt nichts anderes gemacht in seinem Dienst, als diese Katastrophe angekündigt. Wenn man die politische Geschichte betrachten würde, da haben wir jetzt keine Zeit dazu, da würde man sehen, dass auf und ab zwischendurch war wieder Hoffnung bei den Leuten, politische Hoffnung natürlich, und dann hat man halt den ausgelacht und dann wird es wieder ernster. Also das war eine angekündigte Katastrophe. Gott sagt etwas über die Zukunft. Und das muss man ernst nehmen. Und Gott steht zu seinem Wort. Auch bei diesen negativen Dingen. Ich lese Ihnen jetzt auch mal wieder ein Stück, einfach um zu zeigen, das ist wirklich in der Bibel. Fünftes Buch Mose, Kapitel 28. In dem fünften Buch Mose, im 28. Kapitel, ist diese Stelle, wo es um den Segen und den Fluch geht, wo das ganze Volk versammelt ist, bevor sie in das gelobte Land gehen und wo sie nochmal dargelegt bekommen, wie ernst es ist, wie wichtig es ist, Gott treu zu bleiben. Dort heißt es, im ersten Teil geht es um den Segen, und jetzt geht es um den Fluch. Gott sagt, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alles seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und das ist jetzt lang und breit aufgeführt. Ich lese einfach mal so ein bisschen. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtroch, die Stadt und der Acker. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers, das Jungvieh. Verflucht wirst du sein mit deinem Eingang und mit deinem Ausgang. Der Herr wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe und Unglück in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt bist und bald untergegangen bist um deines bösen Treibens willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat in dem Lande, in das du kommst, es einzunehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Auszehrungen, Entzündungen und hitzigem Fieber und so weiter. Also es ist ein ganzes Kapitel lang und da wird auch lang und breit gesagt, dass sie ins Exil gehen werden. Für diejenigen, die jetzt erschrecken, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Auch da hat Gott versprochen, es wird immer ein Rest bleiben. Es ist nicht so. Er hat gesagt, dieses mein Volk wird bleiben, bis ich wiederkomme. Das wird auch so sein. Aber trotzdem gilt, das Wort des Fluches hat sich erfüllt. Es war von Gott angekündigt. Und auch das, was für uns Zukunft ist, auch da hat Gott etwas gesagt. Die Güte Gottes ist da. Es ist noch nicht aus. Und solange es noch nicht aus ist, gilt die Güte Gottes. Aber dass es ein Aus gibt, bezeugt die Bibel eindrücklich. Und wer sich auskennt, der weiß, wir gehen keine glorreichen Zeit entgegen, in dem Sinne, wir schaffen hier das Paradies auf Erden. Das stimmt so nicht. Natürlich, jeder von uns soll sich bemühen, in seinem Alltag das Gute zu tun. Dadurch werden aufgefordert dazu. Gott möchte, dass jeder Christ da, wo er steht, das tut, was er will. Dass er sich für das richtige Gute einsetzt, dass er Nächstenliebe übt. Das ist ganz klar. Aber insgesamt wird es kein Paradies auf Erden geben. Und da können sich alle Politiker und Humanisten anstrengen, wie sie wollen. Sie werden immer nur kleine Teilerfolge erreichen. Das muss man einfach wissen, das sagt Gottes Wort so. Auch wenn dann halt Widerspruch ist, es wird so sein. Gott zeigt uns die Wirklichkeit. Und wenn die uns unbequem ist, dann ist es eben so, dass wir dann leicht in die Gefahr kommen, Gott umzuinterpretieren, dass wir dann halt dieses Wort, was uns nicht passt, ja anders auslegen, dass wir irgendwelche Gründe finden, warum es dann doch nicht so gemeint ist und warum es anders verstanden werden muss. Und in dieser Zeit sind wir auch. Das ging dem Jeremia nicht anders. Der hat auch gehört, Gott hat versprochen, dass dieser Tempel immer bleibt. Und wie kannst du sagen, er wird zerstört? Ganz frommes Argument. Und das gibt's heute auch. Viele, viele fromme Argumente, die aber das Wort Gottes, wie es geschrieben steht, umdeuten. Und das ist sehr gefährlich. Wir leben in einer Zeit der zunehmenden Gottlosigkeit. Das, was 10 Gebote hieß, ist offiziell natürlich nicht abgeschafft, aber in der Praxis ist das nicht mehr strafbar. Abtreibung ist selbstverständlich. Biblisch sehen wird, ist das Mord. Die Sache mit dem Ehebruch, das ist doch selbstverständlich heute. Also wird überall sozusagen in den Spielfilmen Werbung gemacht für einen Seitensprung. Und so ist das halt mit den anderen Geboten auch. Wir leben in einer offenen und zunehmenden Gottlosigkeit. Und dann müssen wir Gottes Wort ernst nehmen. Gott wird sich das auf Dauer nicht gefallen lassen. Wir können nicht gleichzeitig gottlos leben und Gottes Güte und Barmherzigkeit in Anspruch nehmen wollen. Das passt einfach nicht zusammen. Und wenn heute irgendwelche Staatsmänner einen Vertrag aushandeln, dann kommt es auf den Wortlaut an. Da sitzen die vielleicht Stunden zusammen und streiten über jedes einzelne Wort, weil es muss ja dann übersetzt werden und in der anderen Sprache könnte man das auch so verstehen. Und mittlerweile ist es oft so, dass vor die Presse gegangen wird und wird etwas verkündet und der Zuhörer, der kriegt es heraus, also es war jetzt zum Beispiel bei dieser, wo Israel mit den Arabischen Emiraten halt Botschafter austauscht jetzt, also die diplomatisch sie anerkennt. Und die arabische Seite sagt ja, selbstverständlich beinhaltet diese Übereinkunft, dass die Siedlungspolitik zu Ende ist. Also dass die werden also nicht dieses Teil Land verstaatlichen, also Israel zuschlagen, das geht nicht. Da haben wir ja, in diesem Vertrag steht so. Und der Netanjahu sagt, nee, das ist damit doch nicht gesagt. Also da wird ein Vertrag gemacht und obwohl der unterzeichnet wird, deutet jede Seite das anders. Gottes Wort ist eindeutig. Und wenn wir anfangen, das umzudeuten, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Dritter Punkt. Das Kreuz ist die Mitte. Die Barmherzigkeit und Güte Gottes wird im Kreuz sichtbar. Und ohne das Geschehen am Kreuz gibt es keine Erlösung. Dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferweckt wurde, das ist das Zentrum des Evangeliums. Und das ist die Basis. Daran zeigt sich, dass Gott gütig ist. Und alle Menschen, die murren und sich aufregen, die sollten zur Kenntnis nehmen, Gott hat einen unvorstellbaren Beitrag gegeben für unsere Errettung. Gott hat sich selbst geopfert. Gott hat sich selbst gegeben. Er hat das alles erduldet, damit wir gerettet werden. Das ist die Basis des Evangeliums. Dort wird Gottes Liebe, Gottes Güte und Barmherzigkeit sichtbar in all dem Chaos, in all dem Durcheinander, da wo es uns schwerfällt, das zu sehen, wo wir das als Zumutung empfinden, müssen wir zum Kreuz gehen und können sehen, Gott hat uns lieb. Er rettet uns. Und dann geht es darum, dass dieses Geschehen am Kreuz sich in unserem persönlichen Leben auswirkt. Dass das, was der Paulus sagt, ich bin mitgekreuzigt, für jeden Christen gilt. Es geht darum, dass wir eine innere Umwandlung erleben. Und diese innere Umwandlung führt dazu, dass das Murren und Klagen weniger wird und das Loben und Preisen mehr. Diese Umwandlung führt dazu, dass wir immer öfter die Barmherzigkeit Gottes erfahren, dass es nicht nur Theorie ist, sondern dass wir da sozusagen aufleben, dass es uns Schwung gibt, dass es in unserem Leben einen prägenden Einfluss hat. Und diese innere Umwandlung wirkt der Geist Gottes in uns. Und deshalb ist das so schön in diesem Predigttext, wo es heißt, alle Morgen neu. Damit ist ja gemeint, ich habe ständig Zugang zu der Barmherzigkeit Gottes. Der Mensch hat alle Zeit die Möglichkeit, diese Barmherzigkeit zu erfahren, zu erbitten, zu erflehen und auch wirklich zu erleben. Alle Morgen neu. Es ist kein Ende. Es ist nicht so wie in den sozialistischen Ländern, wo es hieß, wenn da eine Schlange war, hat man sich schon mal angestellt, weil man gedacht hat, da gibt's was, was es sonst nicht gibt. Und auch auf das Risiko, dass es zu alle ist, bis ich an der Reihe bin, stelle ich mich jetzt schon mal an. Gottes Gnade hat kein Ende. Es ist unermesslich. Es ist unvorstellbar. Wir dürfen kommen, jeden Tag neu, nicht nur jeden Tag, jede Minute. Und das ist auch notwendig, damit wir diese Umwandlung erfahren. Das ist ein ständiger Kampf und das erlebt jeder Christ. Dieser Kampf, dass man sich neu beschenken lässt. Das ist nicht so wie in unserer Medizin, dass die Kopfweh da sind und ich nehme die Tablette und da sind sie weg, Schluss. Ja. Also so geht's nicht, dass man halt so eine Gnadeportion nimmt und dann reicht das ganze Leben. Das ist so nicht. Das steht auch in der Bibel so nicht drin. Da heißt es jeden Morgen neu. Das Volk Israel musste jeden Morgen neu das Manna sammeln. Gott hätte denen ja auch Manna geben können, das ein bisschen länger hält, das mit einer ordentlichen Mahlzeit der Hunger für viele Jahre gestillt ist. Hat er nicht. Die sollten jeden Tag sammeln. Und wir sind auch aufgefordert, jeden Tag zu Gott zu kommen. Jeden Tag uns zu vergegenwärtigen, was hat er für mich getan. Jeden Tag uns zu vergewärtigen, dass seine Gnade größer ist wie meine Schuld. Dass seine Vergebung gilt. Und jeden Tag uns zu freuen über seine Barmherzigkeit. Und diesen Kampf anzunehmen. Und das geht nicht durch eigene fromme Willensanstrengung. Das weiß ich. Und oft hat man sich irgendwas vorgenommen und jetzt. Sondern das geht eigentlich nur, indem man mit der Bibel lebt, indem man mit Gott lebt im Gebet und indem man immer wieder neu einfach sich an das festhält, was geschrieben ist. Auf das, was ich mir vornehme, was ich will, kann ich mich nicht verlassen. Meine Vorsätze, schon sind sie weg. Aber dieses Festhalten an dem Wort und im Gebet, das Ergreifen und drum bitten, das hilft. Gott lässt Niederlagen und Katastrophen zu, zwischendurch. Er lässt zu, dass wir in diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist, wie es in der Bibel heißt, auch zwischendurch hinfallen. Er lässt das zu, weil wir das brauchen, damit wir lernen. Damit wir wirklich ganz uns auf ihn verlassen. Im Augenblick ist in der Bibellese der täglichen, der zweite Korintherbrief dran. Und da ist mir eingefallen, dass ich da vor vielen, vielen Jahren mal eine Auslegung gekauft hatte. Segnungen durch Schläger heißt der Titel. Und der Autor, der hat aus dem zweiten Korintherbrief ganz viele Predigten gemacht. Und der rote Faden durch die ganzen Predigen ist Segnungen durch Schläge. Und da zeigt er, wie am Beispiel des Apostels Paulus, der über sehr, sehr viel über sein Leben berichtet, wie all die vielen negativen Dinge, die der Paulus da halt durchmachen musste, wie das alles den Sinn hatte, dass er zugerüstet wird für den Dienst am Evangelium. Und der Paulus sagt, Sie kennen ja die berühmten Worte, deine Kraft ist in Schwachheit mächtig. Und der hat das gelernt. Ja, wir wollen natürlicherweise immer das anders haben. Wir gehen diesem Kampf aus dem Wege. Und unser Lebensziel ist, wir wollen alle Tage herrlich und in Freuden leben. In der Bibel wird ja von einem Mann berichtet, über den heißt es, er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Das ist das Lebensziel. In der Bibel steht aber auch, wie es mit dem ausging. Er landete nämlich im Verderben. Lukas Kapitel 16. Und da wollen wir doch alle nicht hin. Wir dürfen wissen, Gott ist gnädig und barmherzig. Und diese Barmherzigkeit und Gnade ist gegründet auf sein Wort. Da steht, wie die zu erreichen, zu empfangen, wie wir dahin kommen, diese Barmherzigkeit wirklich zu nehmen und zu leben. Und da wollen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und Gott bitten, dass er uns das Tag für Tag neu groß macht, damit unser Leben Sinn und Struktur bekommt, fruchtbar ist und damit wir uns freuen können, auch wenn es mal nicht so läuft. Amen.